NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Unkontrollierter Medienkonsum macht krank. Ja, das gilt natürlich nicht für WDR 5 oder NDR Info, im Gegenteil. Aber womit wir uns sehr wohl befassen sollten, ist die Medienabhängigkeit von Kindern. Dazu gibt es eine neue Studie, die stellen wir gleich vor. Wir berichten über zwei richtig gute Schulen, eine in Niedersachsen, eine in Nordrhein-Westfalen. Die haben heute den Deutschen Schulpreis bekommen. Dazu haben wir Hintergründe und außerdem beobachten wir den Besuch des russischen Staatspräsidenten Putin bei seinem französischen Amtskollegen Macron in Paris. Als erstes aber in Bericht und Kommentar, ja, wenn man so will, die Überschrift: Merkel muckt auf. Das waren ungewöhnlich klare Worte am Wochenende von der Kanzlerin. Zitat: Die Zeiten, in denen wir uns auf andere verlassen konnten, sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Das sagt Angela Merkel und sie meint damit vor allem US-Präsident Donald Trump und seinen machohaften Auftritt beim G7-Gipfel in Italien. Julia Barth im Hauptstadtstudio, diese Worte von Merkel stammen, muss man dazu sagen, aus einer Bierzeltrede in Bayern. Sind die denn trotzdem eine Ansage für die nächsten Gipfeltreffen, also sagen wir mal für den G20-Gipfel in Hamburg?
Das sind sie auf jeden Fall. Also nur weil sie das in einem Bierzelt gesagt hat, heißt das noch längst nicht, dass man diese Worte nicht ernst nehmen sollte, weil sie eben schon für Angela Merkels Verhältnisse ungewöhnlich klar waren. Und man merkt dem, was sie da gesagt hat, an, dass sie nach diesem G7-Desaster, wie man es ja fast schon nennen muss, eben dann doch zu der Einsicht gekommen ist, so wirklich in den Griff zu bekommen, ist Donald Trump zumindest im Moment nicht. Und dass es an der Zeit war, sich da auch mal ein bisschen mehr aus dem Fenster zu lehnen, merkt man auch an den Reaktionen. Merkels Herausforderer Martin Schulz zum Beispiel von der SPD sagt, es ist genau die richtige europäische Antwort auf Donald Trump zu sagen, wir in Europa müssen enger zusammenrücken. Das hat Angela Merkel ja auch noch dazu gesagt. Allerdings kommt für ihn die Ansage der Kanzlerin zu spät. Seine Generalsekretärin Katharina Barley bringt das so auf den Punkt. Sie sagt, es ist keine Kunst, im Bierzelt über Trump zu schimpfen. Das hätte man, wenn man mutig gewesen wäre, hätte man diesen Satz im direkten Aufeinandertreffen sagen müssen.
Ja, da wären wir gerne dabei gewesen. Der Kern ist ja, Europa muss sein Schicksal in die eigene Hand nehmen. Das war so ein anderes Zitat. Ist das denn ein Problem für unser Verhältnis zu den USA oder für das Verhältnis EU-USA?
Ich glaube das nicht so richtig, weil dazu sind und bleiben die USA ein zu wichtiger Partner. Ich glaube nicht, dass Deutschland und Europa sich nicht auch weiter intensiv darum bemühen werden, die USA als Verbündeten zu halten. Auch der Regierungssprecher Steffen Seibert hat heute noch mal betont, diese Beziehungen sind ein fester Pfeiler der Außen- und Sicherheitspolitik und die Bundesregierung wird auch weiterhin daran arbeiten, das Verhältnis zu stärken. Dafür gibt es viele Gründe. Um nur mal ein Beispiel zu bekommen, musste man heute dem Innenminister Thomas de Maizière zuhören, der sagt, naja, allein was die Terrorbedrohung betrifft, ist es unerlässlich, mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten, weil die viele für uns wichtige Informationen haben. Aber ich glaube, dieser ja in weiten Teilen mehr oder weniger gescheiterte G7-Gipfel könnte zumindest dazu führen, dass die EU sich da wirklich mal zusammenrauft und den USA etwas geschlossener und auch selbstbewusster gegenübertritt, auch mit Blick auf die nächsten Treffen, wie etwa zum Beispiel bei G20 in Hamburg.
Ja, über de Maizière werden wir gleich nochmal reden, im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit der Verfassungsschutzbehörden beider Länder. Aber nochmal zurück zu dem Merkel-Zitat. Einer der ersten von der Opposition, die Applaus geklatscht haben, war ja Grünen-Chef Cem Özdemir. Ist das so eine generelle Tendenz dort auch bei Grünen und Linken?
Das ist es in der Tat. Grüne und Linke beurteilen, glaube ich, das Verhältnis zu den USA ein bisschen anders. Vor allem die Linkspartei, deren Fraktionschef Dietmar Bartsch sagt zum Beispiel auch, das ist ein Tiefpunkt der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Die Parteichefin Kipping hat gesagt, Deutschland muss jetzt mit diesem Duckmäusertum gegenüber den USA aufhören. Ganz so streng sind die Grünen jetzt nicht. Parteichef Cem Özdemir sagt, Deutschland solle zu Trump, aber eben nicht zu den USA auf Distanz geben. In zwei Dingen ist sich die Opposition aber wirklich komplett einig, dass sie zum einen sagt, es ist wirklich richtig, deswegen ungewöhnlich viel Applaus für die Kanzlerin, wenn Angela Merkel sagt, Europa muss enger zusammenrücken, das finden alle. Und dass die Kanzlerin dort klare Kante gezeigt hat, war auch richtig, laut Meinung der Opposition. Allerdings hätten sich auch Grüne und Linke das ein bisschen früher gewünscht.
Julia Barth war das in Berlin. Vielen Dank. Ja, wie bewertet man die Merkel-Rede? Die Kritik an Donald Trump war unüberhörbar und dann haben wir über Merkels Gesichtsausdruck während des Gipfels noch gar nicht geredet. In den USA ist all das aufmerksam registriert worden. So schreibt die Washington Post heute, Merkel schlägt ein neues Kapitel der US-europäischen Beziehungen auf. Ansonsten sind die Reaktionen geteilt, je nachdem, aus welcher politischen Ecke sie kommen. Andreas Horchler fasst sie zusammen.
Donald Trump scheiterte auf seinem Europatrip. kommentierte der demokratische Kongressabgeordnete Gregory Meeks.
What happened on this trip, which I think was a failure.
Keine festen Klimazusagen, kein verbindlicher militärischer Beistand im Rahmen der NATO, harsche Kritik am deutschen Handelsüberschuss. Angela Merkels Reaktion, die Zeiten, in denen wir uns auf andere verlassen konnten, sind ein Stück vorbei. Das habe sie in den letzten Tagen erlebt. Europa müsse sein Schicksal mehr selbst in die Hand nehmen. Das Weiße Haus schwieg offiziell, die USA und das politische Washington gedenken am heutigen Memorial Day der Kriegsopfer. Donald Trump schrieb allerdings auf Twitter, gerade zurück aus Europa, Trip ein großer Erfolg für Amerika, harte Arbeit, aber große Resultate. Die deutsche Bundeskanzlerin, eine Vielzahl von US-Bürgern, nennt sie wahlweise Chefin Europas oder Anführerin der freien Welt, sorgt mit ihren Bemerkungen für Schlagzeilen. Wird in diesen Tagen die transatlantische Nachkriegsordnung zu Grabe getragen? Wendet sich Europa von Amerika ab? Tief enttäuscht von Trumps Weigerung, sich klar gegenüber seinen NATO-Partnern zu erklären, entrüstet über die Attacken gegen die schlimmen oder bösen Deutschen mit ihrem Handelsüberschuss, über sein Zögern beim Klimaschutz? Der ehemalige republikanische Kongressabgeordnete Pete Hoekstra wiegelte im CNN-Interview ab, er erwarte keineswegs einen Zusammenbruch. Und meinte damit einen Zusammenbruch der amerikanisch-europäischen Beziehungen. Die Washington Post erkannte dagegen eine deutliche Veränderung der politischen Rhetorik. Der Sender Bloomberg deutete Merkels Aussagen als Signal für ein neues Zeitalter in Europa. CNN-Experte Errol Lewis sah 70 Jahre transatlantischer Verlässlichkeit bröckeln. Der Zwist zwischen USA und Europa sei Musik in den Ohren Wladimir Putins, der seit vielen Jahren auf eine Spaltung zuarbeite. Bill Richardson, ehemaliger Gouverneur von New Mexico und UN-Botschafter der USA, sah Donald Trump in der Verantwortung. Was der Präsident auf dem G7-Gipfel gesagt und getan hat, heißt im Grunde, wir ändern unsere Außenpolitik.
What the president has said and done in the summit in Europe with the G7 is basically say, we're changing our foreign policy.
Die deutsche Bundeskanzlerin habe stellvertretend für Europa reagiert. Der Richardson habe nicht ein einziges Statement des Präsidenten darüber gehört, wie die USA auf Europa angewiesen seien.
We're probably going to have to go it alone on climate change, on defense. I did not hear one statement about the president about how we need Europe.
In den sozialen Netzwerken gab es auch viel Kritik an den Bemerkungen der deutschen Bundeskanzlerin, die mit ihrer Flüchtlingspolitik Deutschland zerstöre, Twitter-Mitglied Rob. Dann habe Merkel auch noch die Stirn, die USA und Großbritannien, die sich ja darum bemühen, diese Trends bei der Immigration zurückzudrehen, als unverlässliche Partner zu bezeichnen. Verdammt richtig, wir werden keine Partner eines nationalen Selbstmords sein. Viele US-Medien weisen allerdings auch auf frühere Konflikte zwischen den USA und Deutschland, etwa zwischen der Bush-Administration und der Regierung Gerhard Schröders im Zusammenhang mit dem Irakkrieg 2003 hin. So wie diese Auseinandersetzung nicht zu einem Bruch geführt habe, würden die Beziehungen auch die jetzigen Dissonanzen überstehen.
Da hat Angela Merkel also Tacheles geredet Richtung Washington, schreibt heute die italienische Tageszeitung La Repubblica und spricht von wörtlich ungewöhnlich schonungslosen Sätzen. De Tijd aus Belgien wiederum glaubt, die Kanzlerin habe erkennbar die Nase voll vom US-amerikanischen Präsidenten. Ja, und was ist mit den Konsequenzen, vor allem mit Bezug auf Europa? Hier ist die Meinung von Ralf Siener.
Härter kann es für die Europäische Union kaum kommen. Erst der Brexit der Briten, dann der Brexit-Verherrlicher, Klimawandelleugner und EU-Ignorant Donald Trump, der einen NATO- und G7-Gipfel zur destruktiven Farce macht. Nur gut, dass mit Emmanuel Macron ein Pro-Europäer und ein reformfreudiger Geist in den Élysée-Palast gezogen ist und die Achse Paris-Berlin revitalisiert. Angela Merkel hat es bereits vor der Trump-Inauguration geahnt. Die EU muss sehr schnell erwachsen werden. Das Tiefenentspannte, wenn es hart auf hart kommt, dann werden es die USA schon richten, gilt nicht mehr. Zwar bleibt die EU sicherheitspolitisch von den USA abhängig, das Theoretisieren über europäische oder gar über deutsche Nuklearwaffen ist unverantwortlich und lächerlich zugleich. Aber die europäischen NATO-Mitglieder sind gefordert. Es reicht für diese europäischen NATO-Länder nicht, rein statistisch dreimal so viel für Waffensysteme auszugeben wie Russland. Die EU muss bei ihrer Rüstung effizienter werden. Sie macht sich lächerlich, wenn sie 28 verschiedene gepanzerte Fahrzeugtypen für denselben Zweck anschafft, nämlich um Truppen zu transportieren. Eine effizientere Rüstungsplanung würde Milliarden sparen und die von Trump geforderte Explosion der Rüstungshaushalte schlicht obsolet machen. Aber dazu muss die EU ihre kleinkarierten nationalen Beschaffungsprozesse überwinden und wirklich als Europäische Union handeln. So wie sie es auch in der Flüchtlingspolitik muss und bei der Sicherung ihrer Außengrenzen. Wer wie Polen oder Ungarn Milliarden aus Brüssel kassiert, der muss auch in der Flüchtlingsfrage ein Minimum an Solidarität zeigen oder sich in Zukunft, wenn durch den Brexit ohnehin Milliardenlöcher im EU-Haushalt klaffen, sich mit deutlich weniger Geld zufrieden geben. Die intellektuelle und politische Zumutung namens Donald Trump ist die vielleicht letzte Chance der EU, über ihre kleinkarierten Schatten zu springen und Größe zu zeigen. Durch ein einheitliches Asylsystem, durch eine Grenzschutztruppe, die diesen Namen verdient, durch Solidarität bei der Flüchtlingsverteilung, durch unbeirrtes Festhalten am Pariser Klimavertrag und durch eine enge Kooperation mit Asien und Indien und mit jenen US-Bundesstaaten wie Washington, Kalifornien und New York State, die sich wegen Donald Trump fremd im eigenen Land fühlen. Je stärker, je attraktiver und je weltoffener die Europäische Union ist, desto isolierter und erbärmlicher ist ihr Herausforderer Donald Trump.
Der Kommentar im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info von Ralf Siener, unserem Korrespondenten in Brüssel. Die Amerikaner sind eine ganz wichtige Erkenntnisquelle. Das sagt Hans-Georg Maaßen, der Verfassungsschutzpräsident. Und er meint vermutlich nicht die Tweets von Donald Trump, obwohl die ja auch manchmal sehr, wie soll man sagen, erkenntnisreich sind in Ton und Inhalt. Nein, beim Symposium des Verfassungsschutzes heute in Berlin ging es um andere transatlantische Informationsquellen und deren Bedeutung. Michael Götschenberg.
Der Terrorismus bedroht uns alle. Und selbst wenn wir nicht unmittelbar betroffen sind, wie zuletzt in Manchester, so sind wir doch immer alle gemeint, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Und weil das so ist, sei der Kampf gegen den Terror ein Bereich, in dem Staaten gut zusammenarbeiteten, betonte de Maizière. Der Hinweis kam wohl nicht zufällig. In Zeiten, wo es eher darum geht, wie schwierig die Zusammenarbeit beispielsweise mit den USA aktuell ist. So deutlich geworden zuletzt beim G7-Gipfel in Taormina. Er hingegen könne sich nicht beklagen, machte der Bundesinnenminister deutlich.
Die transatlantische Zusammenarbeit ist ganz besonders im Sicherheitsbereich für unser Land von überragender Bedeutung. Das habe ich oft gesagt und ich wiederhole es auch gerne heute. Für meinen Bereich, für den Sicherheitsbereich, kann ich sagen, die Zusammenarbeit mit der neuen Administration ist hervorragend.
Die Sicherheitsbehörden in Deutschland sieht de Maizière dabei gut aufgestellt. So habe man sie nicht nur mit neuen Möglichkeiten ausgestattet, sondern auch viel neues Personal bewilligt. Das Problem sei im Moment eher, geeignete Bewerber zu finden, so de Maizière. Grund, sich entspannt zurückzulehnen, gibt es jedoch nicht. Hans-Georg Maaßen, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, sieht absehbar keine Verbesserung der Sicherheitslage, eher im Gegenteil. Die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus halte an, auch in Deutschland. So arbeite die Terrororganisation schon lange an einer Art virtuellem Kalifat, betonte Maaßen.
Das virtuelle Kalifat kann jeden Anhänger umfassen, egal wo er sich aufhält. Er braucht nicht mehr nach Syrien zu reisen, um das Kalifat mit aufzubauen oder zu verteidigen, sondern kann online mit dem IS verbunden sein und den Krieg auch zu Hause führen, indem er Anschläge begeht.
Man habe es mit unterschiedlichsten Tätertypen zu tun. Wer Kritik an den Befugnissen der Behörden übe, so Maaßen, dem sei noch nicht klar, wie sich die Sicherheitslage verändert habe. Auch Maaßen betonte, wie wichtig vor diesem Hintergrund die internationale Zusammenarbeit sei. In der EU gehe es darum, nationale Datensilos aufzulösen. Der Kampf gegen den Terror könne jedoch nicht allein von den Sicherheitsbehörden geführt werden, betonte er. Die gesamte Gesellschaft müsse Antworten darauf finden, warum sich junge Menschen radikalisieren.
Informationen von Michael Götschenberg. Meine Frage: Wer hat den festeren Händedruck? Donald Trump oder Emmanuel Macron? Der Test neulich ist klar zugunsten von Macron ausgegangen. Das konnte man in einem Video sehen und es hat Trump nicht gefallen. Heute war wieder Zeit, Hände zu schütteln. Zu Gast in Paris war ein anderer Kraftprotz, der russische Staatspräsident Wladimir Putin. Und an Themen hat es nun wirklich nicht gemangelt bei der Begegnung der beiden. Es ging um den Kampf gegen den Terrorismus sowie um die Kriege in Syrien und der Ukraine. Kerstin Gallmeier meldet sich vom Tagungsort, dem Schloss Versailles.
Es hätte keine glanzvollere Kulisse sein können als diese im Schloss von Versailles, dem vor Gold und Glanz überbordenden Machtzentrum des früheren Sonnenkönigs Ludwig XIV., erwartete Frankreichs Präsident Macron seinen Gast Wladimir Putin. Dem russischen Präsidenten dürfte dieses prachtvolle Ambiente durchaus geschmeichelt haben, auch wenn dessen Limousine, Absicht oder nicht, über eine halbe Stunde später als geplant das goldene Eingangstor passierte. Anlass des vielbeachteten Besuchs aus Moskau war eine Ausstellung über die erste Frankreich-Reise von Peter dem Großen vor genau 300 Jahren, der Startschuss für die diplomatischen Beziehungen der beiden Länder und eine günstige Gelegenheit für den erst vor 2 Wochen ins Amt gekommenen Emmanuel Macron, das Eis zwischen Paris und Moskau etwas zum Schmelzen zu bringen. Sicher, man wollte Putin damit den roten Teppich ausrollen, meint Fabien Oppermann, Chefkonservator des französischen Kulturerbes. Aber das ist kein Blankoscheck. Mit dem Empfang in Versailles demonstriert Frankreich seine Macht. Und das ist eine Macht von 2 gleichwertigen Staatschefs. Das sollte wohl auch der Handschlag zwischen den beiden Präsidenten ausdrücken. Nach dem Kräftemessen mit dem US-Präsidenten beim NATO-Treffen schauten alle Augen und Kameras natürlich ganz genau darauf. Doch von Trumpschen Ausmaßen war diesmal nichts zu spüren. Macron und Putin fassten sich gegenseitig am Arm und hatten sogar ein Lächeln füreinander übrig. Betonte Herzlichkeit angesichts der diplomatischen Eiszeit, die letzten Monate über zwischen Frankreich und Russland geherrscht hatte. Das hatte vor allem mit dem Syrien-Konflikt zu tun. Macrons Amtsvorgänger Hollande hatte die russischen Luftangriffe auf die Stadt Aleppo an der Seite von Machthaber Assad heftig kritisiert. Putin hatte einen länger geplanten Besuch in Paris im vergangenen Oktober im Zuge dieser Verwerfungen abgesagt. Bei dem Treffen von Macron und Putin kam das heikle Thema Syrien aber genauso auf den Tisch wie die Ukraine-Krise. Anspruchsvoll sollte sein Dialog mit dem russischen Staatschef sein, hatte Frankreichs Präsident zuvor angekündigt und ohne Zugeständnisse. Aber auch in dem Bewusstsein, dass es ohne Russland nicht geht.
Aucun enjeu essentiel.
Keine wesentliche Herausforderung kann heute bei diesen Themen angegangen werden, ohne mit Russland im Dialog zu sein, sagte Frankreichs Präsident Macron auf der Pressekonferenz in der historischen Schlachtengalerie im Schloss von Versailles. Auch deshalb wünsche ich mir, dass wir, wie es eine lange Zeit der Fall war, die Themen gemeinsam anschneiden können, die Gegenwart und die Zukunft unserer beiden Länder bestimmen.
Le présent et l'avenir de nos deux pays.
Gemeinsamkeiten fanden sich zwar nicht unbedingt beim Streitpunkt Syrien. Für das Bürgerkriegsland bekräftigte Macron, dass Chemiewaffenangriffe auf die Zivilbevölkerung die rote Linie blieben. Frankreich werde zukünftige Angriffe nicht unbeantwortet lassen. Beim Kampf gegen den Terror aber sehen beide Länder Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, so erklärte Russlands Präsident Putin. Das Wichtigste ist der Kampf gegen den Terrorismus. Der französische Präsident hat vorgeschlagen, eine Arbeitsgruppe zu gründen, um den Austausch von Experten zwischen Moskau und Paris zu fördern. Das Ziel ist, eine praktische Kooperation gegen die terroristische Bedrohung ins Leben zu rufen, die für uns besonders gefährlich ist, genauso wie auch für die westlichen Länder, Frankreich inbegriffen.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Zurück ins Inland. Kann gut sein, dass die staatliche Rente für viele nicht ausreicht. Da ist es gut, eine zweite Einnahmequelle im Alter zu haben, zum Beispiel eine Betriebsrente. Die zu stärken hat sich die Große Koalition von Anfang an vorgenommen. Und nun wird es natürlich langsam Zeit, dass daraus was wird, vor Ende der Legislaturperiode. Heute war es soweit. Der Gesetzentwurf liegt jetzt vor. Er soll mehr Firmen ermuntern, Betriebsrenten zu zahlen. Jens Wening hat dazu Abgeordnetenstimmen gesammelt.
Ich glaube, dass wir mit dem Gesetzentwurf einen wichtigen Beitrag leisten, betriebliche Altersvorsorge in Deutschland zu erhalten, zu verbreitern und sie möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen,
sagte Karl Schieverling von der CDU bei der Vorstellung der Pläne. Doch wie viele Unternehmen letztlich darauf anspringen, da wollte die Große Koalition keine Prognose abgeben. Doch die Überzeugung ist, es haben zu wenig eine Betriebsrente.
Bei Geringverdienern ist es sehr viel weniger als ein Drittel. Und in Betrieben mit unter 500 Mitarbeitern sind es nur 44,8%, also weniger als jeder Zweite,
sagte Katja Mast von der SPD. Ein Grund, vor allem kleine und mittlere Unternehmen bieten oft keine Betriebsrente an, weil sie befürchten, bei der garantierten Rentenhöhe später mal in Haftung genommen zu werden. Deshalb darf es bei dieser neuen Betriebsrente keine Garantien mehr geben, wie hoch die Rente mal ausfällt. Die Arbeitgeber sagen nur noch zu, die Beiträge zum Beispiel an ein Versorgungswerk abzuführen. Wie das Geld dann angelegt wird, müssen die Tarifpartner aushandeln, sagt Stefan Stracke von der CSU.
Sie müssen Rendite und Sicherheit entsprechend abwägen. Wir haben hier die Leitplanken in dem Bereich gesetzt. Aber der Rest ist dann tatsächlich in der Verantwortung der Sozialpartner, wie sie dieses Management gestalten.
Auch Unternehmen ohne Tarifvertrag sollen sich anschließen können. Der Deutsche Gewerkschaftsbund begrüßte die Einigung im Grundsatz. Jetzt müsse auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern verhandelt werden. Und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall ließ verlauten, es sei ein ausgewogener Kompromiss, von dem alle profitierten. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles findet:
Wir schaffen damit jetzt wieder eine sehr gute, attraktive, verlässliche Möglichkeit, neben der gesetzlichen Rente eben auch zusätzlich in der zweiten Säule vorzusorgen.
Den Grünen geht die Einigung hingegen nicht weit genug. Sie befürchten, viele kleine und mittlere Unternehmen ohne Tarifbindung machen eben nicht mit. Deshalb fordert der grüne Rentenexperte Markus Kurt:
Es soll eine Angebotsverpflichtung geben für Arbeitgeber, dass sie ihren Beschäftigten eine Betriebsrente anbieten.
Doch diese Verpflichtung ist nicht geplant. Was geplant ist, wer als Rentner in die Grundsicherung fällt, soll bis zu 200 Euro Betriebsrente behalten dürfen, ohne dass das Geld angerechnet wird. Auch Unternehmen sollen Anreize bekommen. Sie erhalten Steuervorteile, wenn sie bei Geringverdienern aus der eigenen Tasche Geld zur Betriebsrente dazu tun. Alle bestehenden Formen der Betriebsrente bleiben von dem neuen Gesetz übrigens unberührt. Nur bei der sogenannten Entgeltumwandlung gibt es eine Änderung, die alle Verträge betrifft. Spätestens ab dem Jahr 2022 bekommen alle Arbeitnehmer mindestens 15% von ihrem Arbeitgeber obendrauf. Es ist ein großer Teil der Sozialbeiträge, die Arbeitgeber bei der Entgeltumwandlung bisher einsparen konnten.
Bericht von Jens Wiening aus Berlin. Jetzt nochmal der erste Satz dieser Sendung: Unkontrollierter Medienkonsum macht krank. Diese Erkenntnis gilt vermutlich für alle. Für Kinder gilt sie besonders folgenschwer. Zappeligkeit und fehlende Konzentration sind so typische Symptome. Und dieses Problem beginnt früher und schneller, als viele dachten, sagen heute Medienforscher in Berlin und präsentieren eine Studie zum Thema. Martin Meyers Bericht beginnt mitten im Medienalltag junger Leute.
Das Laptop aufgeklappt, das Handy daneben. Viviens Finger flitzen über die Tastatur. Hier schnell ein Kommentar bei Facebook, dort noch ein Like. Bei mehr als 700 virtuellen Freunden gibt es eben immer was zu tun.
Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie viel Zeit das jetzt genau ist, aber es sind halt immer die Minuten, wo man Zeit hat, ist man da. Also es gibt keine Zeit, wo ich wirklich mein Handy weglege und sage, so jetzt mache ich mal gar nichts. Also man ist immer da.
Erzählt die Abiturientin in einer ARD-Fernsehsendung über Internetsucht. Vor ein paar Jahren galt das noch als Orchideenthema, doch inzwischen sei es ein ernstes Problem, warnt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Marlene Mortler.
Viele digitale Angebote haben Suchtpotenzial, sowohl Spiele als auch soziale Medien.
Die Zahlen steigen rasant. 600.000 Deutsche sind abhängig vom Internet, rund 2,5 Millionen gefährdet. Gerade bei Kindern und Jugendlichen sind die Folgen dramatisch, sagt Rainer Riedel von der FH Köln. Zusammen mit Psychologen und Kinderärzten hat er erforscht, welche Gefahren etwa beim übermäßigen Zocken am PC lauern. Gerade jungen Spielern, so der Mediziner, falle es schwer, die eigenen Grenzen zu erkennen.
Diese digitalen Spiele bauen eine Welt auf, wo sie immer wieder abbrechen können, neu starten und können immer besser werden, ohne real mit ihren eigenen Grenzen konfrontiert zu werden.
Und so tappe mancher Jugendliche in die Suchtfalle. Dazu komme ein medialer Dauerstress. Das Gefühl nämlich, auf WhatsApp-Nachrichten, Facebook-Likes oder Instagram-Kommentare sofort und immer reagieren zu müssen. Medizinisch zeigt die Studie im Auftrag der Drogenbeauftragten, Kinder, die übermäßig viel Zeit mit dem Handy verbringen, lernen schlechter sprechen und sind eher hyperaktiv. Außerdem sinkt die Fähigkeit, sich zu konzentrieren. Fragt man die Jugendlichen, dann fällt auf, nur wenige sind sich bewusst, dass sie ein Problem mit ihrer eigenen Online-Zeit haben. Die gesundheitlichen Folgen übrigens setzen der Studie zufolge rasend schnell ein. Übermäßiger Konsum ist für die Forscher nämlich bereits erreicht, wenn Jugendliche täglich mehr als eine halbe Stunde am Handy sind. Da dürften so manche Eltern zusammenzucken. Doch genau sie sind gefordert, sagt die Drogenbeauftragte Mortler. In den Händen von Kleinkindern haben Smartphones und Tablets ihrer Meinung nach nämlich gar nichts zu suchen.
Kleinkinder brauchen reale Erfahrungen, keine virtuellen. Am besten mit den Eltern zusammen.
Und auch Psychiater Rainer Riedel sagt, unter 12-Jährige sollten kein eigenes Handy haben und das Smartphone von Mutter und Vater nur unter Aufsicht nutzen dürfen.
Wo wir schon bei Kindern sind und bei Jugendlichen, heute ist der Deutsche Schulpreis verliehen worden. Ihn gibt es seit 2006 für Schulen mit hervorragender pädagogischer Praxis, wie das offiziell heißt. Bewerbungen gibt es jedes Jahr reichlich, das Rennen ist knapp und seit heute nun kennen wir die Preisträger dieses Jahres. Katrin Band, die Kollegin, hat zugehört bei der Preisverleihung und das war da so ein bisschen wie bei der Oscar-Verleihung. Gott sei Dank mit dem richtigen Briefumschlag.
So einen Briefumschlag zu öffnen, kann ja ganz schön lange dauern.
Das machen Sie es auch spannend.
Soll ich nicht?
Doch. Ne?
Na gut,
sagt die Kanzlerin und kostet den Moment noch ein ganz kleines bisschen aus, bevor sie die beste Schule des Jahres nennt.
Die Elisabeth-Selbert-Schule Hameln.
Was da im Getöse untergeht, ist die Elisabeth-Selbert-Schule in Hameln. Eine berufsbildende Schule, an der rund 2000 Schüler aus 34 Nationen vorbildlich, wie die Jury findet, unterrichtet werden. Ein dichtes Geflecht aus passgenauer pädagogischer Förderung und Fürsorge hat sie als Erfolgsgeheimnis der Schule ausgemacht. Ihr gelinge es besonders gut, lobt die Jury, die vielfältigen Biografien ihrer Schüler zu berücksichtigen, die sehr praxisnah ausgebildeten Absolventen seien bei den Unternehmen der Region sehr begehrt. Das große Lob verbinden die Robert-Bosch-Stiftung und die Heidehof-Stiftung mit einem Preisgeld von 100.000 Euro. Schulleiterin Gisela Grimme kann ihr Glück kaum fassen.
Es freut mich unendlich, dass wir diesen Preis gekriegt haben.
Was sie besonders freut?
Dass hier mal eine berufsbildende Schule steht. Das freut mich ganz doll, weil ich denke, die Berufsbildner hören auch mal in den Fokus.
6 Kriterien legt die Jury an, um eine Schule zu bewerten. Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulleben und die Frage, ob die Schule selbst eine lernende Einrichtung ist. Einer der 5 zweiten Preise geht nach NRW, an die Europaschule Bornheim. Sie lebt den europäischen Gedanken. Schulleiter Christoph Becker will mit seinen Schülern das Miteinander einüben und sie als starke Persönlichkeiten ins Leben entlassen.
Dass sie für ihre eigene Laufbahn Verantwortung übernehmen, Entscheidungen mittreffen, dass sie einbezogen werden. Denn unser Ziel ist es, dass sie eines Tages ein gelingendes Leben gestalten. Und dazu gehört, dass sie quasi die Autorinnen und Autoren ihres Lebens sind.
So viel Engagement ist den Stiftern des Schulpreises 25.000 Euro wert. Angela Merkel ist ein bisschen neidisch auf die Schülerinnen und Schüler von heute. Selbst in der DDR aufgewachsen, denkt sie offenbar in einer Mischung aus Sympathie und Grausen an ihre Schulzeit.
Dann plötzlich kam wieder eine harte Linie von Erich Honecker, dann durfte man keine Jeans tragen. Und dann hat man dann so mal geguckt, wenn man sie mal nachmittags anzog. Aber es war ewig eben so Angst. Und gleichzeitig haben wir trotzdem gut gelernt.
Weil es eben auch in der DDR, so Angela Merkel, gute Lehrer gab, die trotz aller Zwänge es schafften, die Schüler als Menschen wahrzunehmen und ihre Stärken und Schwächen zu sehen. Mit dem Ergebnis?
Einigermaßen ist noch was aus mir geworden.
Ausdrücklich dankt Merkel allen Lehrern für ihr Engagement und verspricht, sich weiter für die Bildungspolitik einzusetzen. Zum Beispiel beim Schulbau, der Digitalisierung sowie der Lehrer-Aus- und Weiterbildung.
Nun zu Alexander Gerst. Der Mann ist fast so eine Art Popstar geworden die letzten Jahre. Der 41-Jährige ist eigentlich nur Geophysiker. Man kennt ihn aber als Astronauten. Bei seiner ersten Mission hat er Millionen für die Raumfahrt begeistert. Und das nicht nur in Deutschland. Gerst fliegt nächstes Jahr wieder ins Weltall und er wird erster deutscher Kommandant der internationalen Raumstation ISS. Heute hat er in Köln erzählt, was er vorhat da oben. Sein ganzes Projekt steht unter dem Motto Horizons, Horizonte.
Was dieser Name einfach aussagt, ist so selbsterklärend. Das ist das Schöne an diesem Begriff. Weil wenn ich einen Horizont sehe, dann frage ich mich sofort, was liegt dahinter und wie komme ich dahin? Ich denke, das kennt jeder. Wenn man an Horizonte denkt, dann kommen jedem von uns Bilder in den Sinn. Und die meisten davon sind wirklich positiv und eben die Neugier ansprechend.
An Bord wird sich Alexander Gerst vor allem mit Experimenten beschäftigen, die sich so auf der Erde nicht durchführen ließen. Zum Beispiel wird er sich mit Krebszellen beschäftigen, die sich in der Schwerelosigkeit anders entwickeln als etwa im Reagenzglas auf der Erde. Mit an Bord wird in diesem Jahr auch eine Zeitkapsel sein. Diese silberne Kugel ist kaum so groß wie ein Handball, erklärt Pascal Ehrenfreund, Vorsitzender des DLR.
Sie wird einige Dinge enthalten, unter anderem auch einen Datenträger. Und auf diesem Datenträger sind die Wünsche und Botschaften von Schülerinnen und Schülern aus ganz Deutschland dann für die Zukunft gespeichert. Die Kugel geht jetzt auf die internationale Raumstation, wird dann um die Erde kreisen und dann wird sie zurückgebracht und wird dem Haus der Geschichte in Bonn übergeben.
Geöffnet wird diese Kugel dann erst wieder 2058.
Das waren Informationen von Friederike Müllender. Und noch was vom Fußball. Der bisherige U23-Coach Sandro Schwarz wird nach Informationen der deutschen Presseagentur neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 und damit Nachfolger von Martin Schmidt. Offiziell verkünden will der Verein die Neubesetzung der Trainerstelle, wie es heißt, am Mittwoch. Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.